SWR 1, der Sonntagmorgen mit Nela Fichtner.
Es sind ziemlich dicke Bretter, die die Frauen von Maria 2.0 da bohren. Die katholische Frauenbewegung kämpft für Gleichberechtigung in der katholischen Kirche. Und da gibt es bekanntlich noch viel zu tun. Also nutzen Sie jede Gelegenheit, um auf Ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Hier ein Eindruck Ihrer Aktionen und Gedanken.
Ich sehe nicht ein, dass eine kleine Gruppe von alten Männern alle Entscheidungen trifft und wir machen eigentlich die ganze Arbeit.
Was sollen denn Ihrer Meinung nach Frauen in der Kirche für Ämter haben dürfen?
Alle bis zum Papstamt. Nicht nur zum Putzen, zum Blumenrichten, zum die Garderobe, die tolle reinigen und sowas, sondern dass sie auch was wirklich ein Wort haben in der Kirche.
Deshalb ruft die Initiative Maria 2.0 zum Handeln auf.
Ich bin Lisa Kötter. Ich bin bei Maria 2.0, weil die katholische Kirche genau wie die ganze Welt mehr Geschwisterlichkeit braucht.
Also ich bin immer überzeugter geworden, dass man nicht schweigen darf. Wir wussten ja immer, dass viel ganz, ganz schrecklich ist in der Kirche, dass viel Schlimmes passiert. Wir haben ja immer uns damit getröstet, dass die Kirche halt riesig ist und aus Menschen besteht und dass diese vielen Menschen Fehler machen. Dass das Problem aber ein strukturelles ist und aus der Struktur heraus eben entsteht und die Struktur genau das Böse begünstigt. Das ist dann doch eine andere Hausmarke.
Der katholischen Kirche in Deutschland laufen nicht nur die Mitglieder davon, sondern ihr fehlen auch immer mehr Priester. Deshalb muss sie ihre Verwaltungs- und Seelsorgestrukturen deutlich umbauen. In dieser Woche hat das Erzbistum Freiburg bekannt gegeben, welche Maßnahmen es plant, um den Herausforderungen der Zukunft zu trotzen. Einzelheiten kennt Ulrich Pick.
Großpfarreien, so heißt das Schlüsselwort für die Zukunft des Erzbistums Freiburg. Denn spätestens ab dem Jahr 2025 sollen aus den bislang 224 Seelsorgeeinheiten zwischen Odenwald und Bodensee insgesamt 36 neue kirchenrechtlich eigenständige Pfarreien werden. Die größte von ihnen wird auf dem Gebiet des Dekanats Bruchsal liegen und rund 114.000 Katholiken umfassen. Das klingt nach Anonymität. Doch Bistumssprecher Michael Hertel bremst.
Wir reden hier von Verwaltungsstrukturen, nicht von Seelsorgestrukturen. Wenn wir jetzt Pfarrei denken, dann denken wir Kirche und Pfarrbüro und so weiter vor Ort. Kirchen werden wir natürlich weitgehend nicht aufgeben im Zuge dieser Strukturreform. Wir werden aber die Verwaltung zentralisieren. Wir werden also die Verwaltung aus diesen kleineren Einheiten rausziehen, in größere Einheiten übertragen, damit eben in den kleineren Einheiten mehr Raum, mehr Zeit, mehr Ressourcen für Seelsorge da sind.
Auch wenn sich dies erst einmal positiv anhört, welche konkreten Folgen es hat, wenn Städte wie Mannheim, Karlsruhe, Pforzheim oder Freiburg jeweils nur noch eine Pfarrei haben, dürfte sich mit allen Konsequenzen erst in 4 Jahren zeigen. Sicher ist bis jetzt jedenfalls, dass die Großpfarreien jeweils von einem Priester geleitet werden. Vor Ort in den Gemeinden sollen dann sogenannte Gemeindeteams mit Haupt- und Ehrenamtlichen die Seelsorge übernehmen, sagt Bistumssprecher Michael Hertel.
Mit unserer Strukturreform wollen wir vor allem dafür sorgen, dass die Seelsorger von Verwaltungsaufgaben befreit werden, dass Verwaltung zentralisiert wird in größeren Einheiten, damit dann vor Ort, wo die Seelsorge wirklich stattfindet, mehr Ressourcen vorhanden sind, damit Sakramente, Gottesdienste, Seelsorge in vielfältiger Form stattfinden kann.
Nachdem die Freiburger Pläne zunächst stark in der Kritik standen, konnten Mitarbeitende in den Gemeinden ihre Änderungswünsche einbringen. Nun hofft man im Erzbistum, dass es nicht zu weiteren Protesten von den Gläubigen kommt.
Noch vor wenigen Monaten waren die meisten zuversichtlich. Die Opfer sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche und ihren Einrichtungen hatten gerade einen Betroffenenrat gegründet, der die Kirchenleitung beraten sollte. Er sollte an der Aufarbeitung von Missbrauchsfällen beteiligt werden, und zwar auf Augenhöhe. Doch jetzt sind die Mitglieder schon frustriert. Diese Woche haben sie sich in einer Videokonferenz an die Öffentlichkeit gewandt. Was aus ihrer Sicht in der Zusammenarbeit schiefläuft, fasst Thomas Klatt zusammen.
Katharina Kracht musste als Jugendliche sexualisierte Gewalt durch ihren Pastor in der evangelischen Kirche erfahren. Damit ist sie an die Öffentlichkeit gegangen. Seit einem halben Jahr nun arbeitet sie im Betroffenenbeirat der EKD mit.
6 Monate, 100, vielleicht über 1000 E-Mails, Dutzenden von Telefonaten und Videokonferenzen. x Tagen der eigenen Fortbildung individuell oder durch Teilnahme an Veranstaltungen. Jeden Monat kommt für mich als eine ganze Arbeitswoche für den betroffenen Beirat auf.
Es müsse endlich eine angemessene finanzielle Ausstattung für ihren Einsatz geben, so Kracht. Doch die evangelische Kirche betrachte das Engagement der Betroffenen lediglich als ein Ehrenamt. Mit großem Enthusiasmus seien sie in die Arbeit des Beirates eingestiegen. Jetzt seien sie ernüchtert. Sie bekämen noch nicht einmal die nötigen Informationen für ihre Arbeit.
Dieser Beauftragtenrat hat uns noch nicht einer einzigen Frage explizit um eine Stellungnahme gebeten.
So sieht das auch Detlef Zander, der als Kind in der evangelischen Brüdergemeinde Korntal in Baden-Württemberg Opfer sexualisierter Gewalt wurde. Der Betroffenenbeirat müsse endlich einen festen Sitz in den EKD-Gremien erhalten und ein Mitspracherecht bekommen.
Das Wort Anerkennungsleistung finde ich unerträglich. Die Vergabekommissionen sind nicht unabhängig.
Der Betroffenenbeirat hat die Befürchtung, lediglich eine Feigenblattfunktion innerhalb der EKD spielen zu sollen. In einer ersten Reaktion entgegnet ein EKD-Sprecher schriftlich, dass die Mitglieder des Betroffenenbeirats mit ihrem ehrenamtlichen Engagement und ihren Erfahrungen einen wertvollen und dringend benötigten Beitrag für die Weiterentwicklung des Umgangs der Kirche mit sexualisierter Gewalt leisten. Das Niveau der Aufwandsentschädigung entspreche den in anderen Gremien üblichen Sätzen.
An diesem Stück Stoff scheiden sich die Geister, an der Gesichtsverhüllung, vor allem bei muslimischen Frauen. Die Schweizerinnen und Schweizer stimmen heute ab, ob sie verboten werden soll. Die einen sehen in Burka, dem Ganzkörperschleier, und Niqab, dem augenfreilassenden Schleier, einen Angriff auf die Demokratie. Die anderen halten dagegen, dass ihn landesweit weniger als 3 Dutzend Frauen tragen und die Debatte nur Stimmungsmache gegen Musliminnen sei. Karl-Dietrich Meurer über die Stimmungslage vor der Abstimmung.
Eine grimmig dreinblickende, voll verschleierte Frau. Dazu der Slogan Extremismus stoppen, Verhüllungsverbot ja. So wirbt das Egerkinger Komitee, das der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei SVP nahesteht und 2009 das Verbot von Minarettbauten durchsetzte, für seine Volksinitiative. Deren Ziel ist ein in der Schweizer Verfassung festgeschriebenes Verbot von Verhüllungen im öffentlichen Raum. Es würde für religiöse Verschleierungen wie Burkas und Niqabs genauso gelten wie für vermummte Sportfans oder Demonstranten.
Wir leben in einer christlich-abendländischen Tradition und sind es uns gewohnt, einander das Gesicht offen zu zeigen.
Und das soll auch so bleiben, meint der SVP-Abgeordnete Andreas Glaner, der Mitglied des Komitees ist. Ein Verhüllungsverbot helfe auch, Kriminalität zu bekämpfen und helfe der Gleichberechtigung von Frauen.
Ja, indem eben diese Frauen nicht mehr gezwungen werden, den Schleier oder eben noch schlimmer dann diese Burkas öffentlich tragen zu müssen.
Von dem Verbot soll es aber auch Ausnahmen geben, so Andreas Glaner.
Wir haben ja auch Brauchtümer wie Fasnacht und medizinische Gründe, wie wir jetzt gerade aktuell erleben, die eben Ausnahmen ermöglichen müssen.
Die SVP und die christlich-konservative Kleinpartei EDU sind klar für das Verhüllungsverbot. Alle anderen größeren Parteien, von bürgerlich bis links, dagegen. In einem Video erläutert die Schweizer Justizministerin Karin Keller-Sutter die Haltung von Parlament und Regierung, dem Bundesrat.
Der Bundesrat versteht, dass verhüllte Gesichter Unsicherheit auslösen können. Wir müssen uns immer noch daran gewöhnen, dass wir im Moment häufig Masken tragen und einander nicht ins Gesicht blicken können. Nach Ansicht von Bundesrat und Parlament ist das aber kein Grund, ein schweizweites Verhüllungsverbot einzuführen.
In 2 Kantonen der Schweiz gibt es bereits ein solches Verbot, im Tessin und in St. Gallen. Bußgelder mussten dort allerdings kaum verhängt werden und wenn, dann meist an Touristinnen aus arabischen Ländern. Überhaupt, so sagt die Justizministerin, seien vollverschleierte Frauen ein Randphänomen.
Es rechtfertigt sich nicht, deswegen die Verfassung zu ändern.
Im Volk gehen die Meinungen über ein Verhüllungsverbot deutlich auseinander. Das zeigt auch diese nicht repräsentative Straßenumfrage aus Zürich.
Man muss bei uns das Gesicht sehen.
Also wenn man die Zahlen in der Schweiz hört, wie viele Frauen davon betroffen wären, ist das so eine verschwindende Minderheit. Und dafür ein Gesetz, finde ich übertrieben.
Nein, kein Vermummungsverbot, weil wir sind schon alle vermummt. Ich finde es lächerlich, dass man das jetzt verbieten will, oder?
Letzte Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen von Befürwortern und Gegnern.
Für liberale Jüdinnen und Juden ist es ein wichtiger Sieg. Das oberste Gericht in Israel hat diese Woche entschieden, dass die orthodoxen Gruppen nicht länger alleine entscheiden können, wer zum Judentum übertreten darf. Das haben sie nämlich bislang getan und Menschen, die in liberalen reformjüdischen Gemeinden konvertiert sind, nicht als jüdisch anerkannt. Damit konnten sie auch die israelische Staatsbürgerschaft nicht bekommen. Und das ändert sich nach dem Richterspruch, wie Benjamin Hammer erklärt.
Seit der Gründung des Staates Israel haben in Fragen der Religion fast ausschließlich die Anführer des orthodoxen Judentums das Sagen. Sie stellen die beiden Oberrabbiner. Sie entscheiden, wer in jüdischer Tradition heiraten darf. Das Konservative und das sogenannte Reformjudentum erkennen die Orthodoxen nicht an. Das Quasi-Monopol hat für Anhänger des liberalen Judentums Konsequenzen. Wenn Nicht-Juden in Israel in einer liberalen Gemeinde konvertierten, wurde dies bislang nicht anerkannt. Nach dem sogenannten Gesetz der Rückkehr können alle Juden die israelische Staatsbürgerschaft erhalten. Davon ausgenommen waren aber bislang Menschen, die in Israel in einer liberalen Gemeinde konvertierten. Zu Unrecht urteilte nun Israels oberster Gerichtshof. Bei rechtsnationalen Politikern wie Bezalel Smotrich von der Partei Yamina löste das Urteil Unruhe aus. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit, sagte er dem Sender Kan. Das Urteil nagt maßgeblich am Rückkehrgesetz, das besagt, dass nur Juden nach Israel einwandern können. Das Ergebnis dieses Urteils könnte sein, dass immer mehr Eritreer und Sudanesen, die bereits in Israel sind, im Handumdrehen zum Judentum übertreten können und damit das Recht erhalten, Staatsbürger zu werden. Das bedroht sowohl die jüdische Mehrheit als auch den jüdischen Charakter des Staates. Israel befindet sich im Wahlkampf. Vermeintliche Warnungen vor Migranten und Flüchtlingen gehören zum Wahlprogramm der rechten Parteien. Dabei geht es bislang um sehr geringe Zahlen. Pro Jahr gibt es in Israel weniger als 50 Übertritte über eine Reformgemeinde. Und wer im Ausland über das liberale Judentum konvertiert hat, hat schon jetzt Anspruch auf die israelische Staatsangehörigkeit. Das Urteil des Gerichtes ist daher vorerst vor allem symbolisch. Gleichzeitig trifft es den Kern einer jahrzehntealten Debatte. Wer ist jüdisch und wer kann damit an die Staatsbürgerschaft kommen? Aus Sicht von ultraorthodoxen und rechtsnationalen Politikerinnen und Politikern darf nicht der Gerichtshof über diese Fragen entscheiden. Das Gericht ist in diesem Lager ohnehin nicht beliebt. Die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu schrieb, dass man nach einem Wahlsieg die Souveränität des Volkes wiederherstelle. Vertreter des sogenannten Mitte-Links-Lagers zeigten sich hingegen begeistert. Zum Beispiel Oppositionsführer Yair Lapid. Der schrieb,
in Israel müssen alle Strömungen des Judentums die gleichen Rechte besitzen, orthodox, liberal und konservativ. Wir müssen alle in gegenseitigem Respekt zusammenleben. Israel ist die einzige Demokratie der Welt, in der es für Juden keine Religionsfreiheit gibt. Eine vernünftige Regierung wird die lächerliche Situation endlich beenden.
Manche Beobachter verweisen auf einen weiteren Aspekt. Jahrzehntelang hätte es der Staat Israel versäumt, die umstrittenen Fragen in einem Gesetz zu beantworten. Deshalb sei die so sensible Angelegenheit nun von einem Gericht geklärt worden.
Wer macht das Rennen? Eine Woche vor den Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz treibt die Frage viele um. Daher gibt's wie immer diverse Umfragen. Eine neue hat diese Woche die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung herausgebracht. Sie analysiert das Wahlverhalten von Deutschen und unterscheidet dabei, wer Migrationshintergrund hat und wer nicht. Mein Kollege Ulrich Pick ist beim Lesen auf eine kleine wahlpolitische Überraschung gestoßen.
Was Viola Neu, die Abteilungsleiterin Wahl- und Sozialforschung der Konrad-Adenauer-Stiftung, herausgefunden hat, gleicht einem kleinen Erdrutsch. Danach nämlich soll sich das Wahlverhalten der sogenannten Deutschtürken deutlich geändert haben. Konkret weist sie darauf hin,
dass die Deutschtürken mittlerweile stärker zur Union neigen als zur SPD. Das ist eine deutliche Veränderung im Wahlverhalten. Wir hatten fast über Jahrzehnte eine sehr feste Anbindung von Deutsch-Türken an die SPD.
Votierten 2015 noch die Hälfte von ihnen für die SPD, waren es 2019 nur noch 13%. Demgegenüber stieg die Zustimmung dieser Wählergruppe für CDU und CSU im gleichen Zeitraum von 17% auf 53%. Zum Hintergrund dieses deutlichen Wandels sagt die Politologin,
wir vermuten, dass früher eine relativ starke Anbindung über die Gewerkschaften vermittelt wurde, durch die Industriearbeitsplätze an die SPD, und dass die dann im Laufe der Jahre brüchig geworden ist, vor allen Dingen, weil diese Wählergruppen ja, konservativere, traditionellere und auch religiösere Werte und Einstellungen hat und dass eben diese Einstellungen jetzt stärker zum Tragen kommen.
Zudem heißt es, dass 20% der türkeistämmigen Wähler für die Linkspartei stimmen. Eine Zahl, die aufhorchen lässt.
Die Linke hat sich ja sehr auch um die Frage der Kurden bemüht. Und es ist durchaus möglich, dass es ein Sondereffekt ist. Allerdings, wir haben nicht nach Kurden gefragt, sondern wir können logischerweise nur nach Herkunftsländern fragen. Deswegen können wir das nicht belegen, aber es wäre zumindest eine plausible These.
Doch wie sicher sind diese Zahlen? Neigen Deutsch-Türken wirklich neuerdings stärker zur Union? Eine kleine Umfrage aus Stuttgart zeigt Folgendes.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Zumal man ja auch von der Bundespolitik her vielleicht schon so auch ein bisschen mittlerweile gewohnt ist, dass die CDU ja gar nicht so konservativ ist. Stichwort Einwanderung.
Also ich habe das bis jetzt gar nicht gehört von meiner bekannten Umgebung und ist mir nicht bekannt, dass die wechseln wollen.
Also der Wechsel von SPD zur CDU ist eine Überlegung wert. Also ich war schon begeistert von der SPD über die ganzen Jahre, aber in den letzten Jahren bin ich nicht mehr so begeistert. Muss man noch ein bisschen recherchieren.
Diese Recherche sollte allerdings spätestens Ende der Woche abgeschlossen sein, denn am kommenden Wochenende ist Landtagswahl, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Rheinland-Pfalz.
Bis vorgestern war noch nie ein Papst im Irak gewesen, obwohl sich das Christentum dort extrem früh ausgebreitet hat und bis vor einigen Jahren rund 1,5 Millionen Menschen christlich waren. Doch das war einmal. Die meisten irakischen Christinnen und Christen sind vor dem Terror des sogenannten Islamischen Staates geflohen. Nur geschätzte 200.000 bis 400.000 sind geblieben. Die freuen sich allerdings umso mehr über den Besuch von Papst Franziskus, der noch bis morgen dauert. Sie erhoffen sich davon wichtige Impulse für Frieden und Versöhnung. Elisabeth Pongratz berichtet.
Festtagsstimmung in der Ebene von Ur. Als Papst Franziskus eintrifft, braust ein heftiger Wind auf, wirbelt den Wüstensand herum. Von hier aus brach Abraham auf, der Stammvater, auf den sich Juden, Christen und Muslime beziehen.
Noi, fratelli e sorelle di diverse religioni.
Wir Brüder und Schwestern verschiedener Religionen haben uns hier zu Hause eingefunden und von hier aus wollen wir uns gemeinsam für die Verwirklichung des Traumes Gottes einsetzen, dass die Menschheitsfamilie für alle ihre Kinder gastfreundlich und aufnahmebereit werde. Erneut appelliert der Pontifex an die Geschwisterlichkeit über alle Unterschiede hinweg. Gleichzeitig mahnt er, dass Feindseligkeit, Extremismus und Gewalt Verrat seien an der Religion. Beim Treffen mit religiösen Oberhäuptern von Muslimen, Jesiden und Mandäern erinnert er daran, dass die Gläubigen nicht schweigen dürften, wenn der Terrorismus die Religion missbrauche. Bei seinem ersten Besuch im Irak wählt Franziskus die Worte der Versöhnung und mahnt gleichzeitig, dass man nur gemeinsam den Weg des Friedens gehen könne. Kurz nach seiner Ankunft in Bagdad betont er gegenüber Präsident Bahram Salih und Vertretern aus Politik und Gesellschaft, dass er als Friedensfürst komme. Auch später nennt der 84-jährige Papst immer wieder das Motto, unter das er seinen Besuch verstehe. Ich komme als Büßer und bitte den Himmel und meine Brüder und Schwestern um Vergebung für so viel Zerstörung und Grausamkeit. Ich komme als Pilger des Friedens, im Namen Christi, des Friedensfürsten. Franziskus geht da, wo er kann, auf die Menschen zu, wie etwa beim Besuch der syrisch-katholischen Kathedrale Saidat al-Nejat. Franziskus liebt es, wenn er den Menschen nahe kommen kann. Doch bei seiner ersten Auslandsreise seit der Corona-Pandemie gelten die üblichen Abstandsregeln. Die Abschlussmesse im Stadion für Erbil war zunächst für 30.000 Gläubige geplant, nun sind 10.000 zugelassen. Während seines Aufenthalts hat Papst Franziskus wichtige Brücken geschlagen, auch mit den Schiiten. Am Samstagmorgen kam er in Najaf privat mit Groß-Ayatollah Ali al-Sistani zusammen. Der Leiter des päpstlichen Rates für interreligiösen Dialog, Kardinal Miguel Ayuso Guizzo, hat ihn begleitet. Man hat erneut verstanden und gesehen, wie wichtig es ist, zusammenzuarbeiten. Und zwar in einem Geist der Geschwisterlichkeit, um die Welt besser zu machen. Al-Sistani ist die höchste Autorität der irakischen Schiiten. Sein Wort hat überall Gewicht. Die Begegnung mit ihm galt als ein Höhepunkt. Außergewöhnlich schloss Franziskus am Samstag den Tag ab. Erstmals zelebrierte ein Papst eine Messe nach chaldäischem Ritus. Auch dies erneut ein Brückenschlag. Papst Franziskus hat seine erste Reise in den Irak dazu genutzt, für den Frieden zu werben. Grenzen zu überwinden und vor allem dem Land mehr Aufmerksamkeit zu schenken.
Nur reden und posten bringt nichts. Wir müssen was tun, finden Perla Londole und Nadia Asyama. Die beiden schwarzen jungen Deutschen haben die Black Lives Matter-Bewegung im Südwesten gegründet. Sie kämpfen gegen Rassismus und für eine offene, tolerante, vielfältige Gesellschaft. Dafür haben sie jetzt auch einen Verein gegründet. Susanne Babila hat die beiden Aktivistinnen getroffen.
6. Juni 2020. Tausende demonstrieren auf dem Stuttgarter Schlossplatz und skandieren Black Lives Matter. Sie protestieren gegen Polizeigewalt und Rassismus. Organisatorin Nadia Asyama erinnert sich.
Ich muss ehrlich zugeben, an den Tag, 6. Juni, das kann ich auch niemals vergessen, ich war sehr gerührt, kam mir auch echt Freudetränen, weil ich mir dachte, oh Gott, das habe ich echt gemacht, krass, krass.
Die Deutsche mit ghanaischen Wurzeln ist gerade mal 23 Jahre alt und hat eine Protestwelle angestoßen. Gemeinsam mit Perla Londole aus Mainz.
Ich bin sehr, sehr stolz, wenn ich auch heute Nachrichten bekomme, dass sie das im Unterricht behandeln oder was auch immer die da alles machen. Und dann merke ich, okay, da ist doch noch was geblieben. Und deswegen, ja, ich bin schon sehr stolz auf Nadia und mich, dass wir das durchgezogen haben.
Der Auslöser? Am 25. Mai 2020 starb der schwarze US-Amerikaner George Floyd, nachdem sich ein weißer Polizist minutenlang auf seinen Nacken gekniet hatte. Nadia und Perla initiierten eine in ganz Deutschland rasant wachsende Bewegung. Mit starken Nerven, Organisationstalent und jeder Menge Mut führten Perla Londole und Nadia Asyama die Silent-Protest-Bewegungen in Mainz und in Stuttgart an. In ihren Teams sind vor allem People of Color und Frauen, sagt Perla Londole.
Vor allem auch schwarze Frauen, das ist auch noch so ein Thema. Ich meine, wir haben schon das Problem mit Rassismus und dann noch mit Sexismus. Also das war auch wichtig, dass man vielleicht auch starke Frauen zeigt.
Ihre Vorbilder sind auch ihre Mütter. Nadias Mutter kam vor Jahrzehnten aus dem 7000 Kilometer entfernten Ghana in den Südwesten Deutschlands. In Stuttgart fand sie Arbeit, zog Nadia und ihre beiden Geschwister, die alle hier geboren sind, alleine groß. Doch in der Schule war Nadia allein und zerbrach fast am rassistischen Alltag.
Ich war auf dem Gymnasium und da hat's halt schon angefangen, als die ganzen Mitschüler meiner ganzen Stufe immer gemeint haben, ja, du gehörst hier nicht hin. Auch in der Schule, wenn unser Lehrer uns so hingesetzt hat, haben sie sich geweigert, neben mich zu sitzen. Und als es dann halt mit den Beleidigungen so anfing, als so richtig krass wurde, habe ich das meinem Lehrer gesagt. Und er hat einfach gemeint, ja, kann man halt nichts machen.
Nadia hatte in der Schule keine Unterstützung und musste sich durchboxen. Bis zum Abitur. Und Perla? Die Deutsche mit kongolesischen Wurzeln ist in einem kleinen Dorf in der Nähe von Mainz aufgewachsen. Heute ist sie Mitte 20 und studiert Jura.
Ich glaube einfach, dadurch, dass ich mit dem Wissen, das ich jetzt auch durch das Studium mir aneigne, vieles verändern kann. Unter anderem auch noch mit anderen JuristInnen, weil jetzt viel mehr schwarze Kinder diesen Wunsch haben, Anwalt, Anwältin zu werden. Mein Wunsch wäre es, Staatsanwältin zu werden. Deswegen habe ich jetzt auch noch einiges vor mir, einfach um in dem System was zu verändern.
Bei der Gleichberechtigung ist in Deutschland noch ziemlich viel Luft nach oben, zum Beispiel in der Arbeitswelt. Frauen verdienen weniger als Männer und je höher die Hierarchie, desto weniger sind sie in Unternehmen vertreten. Das gilt natürlich auch für Frauen in Billiglohnländern. Doch bei ihnen kommen noch ganz andere Probleme dazu. Welche, weiß Maren Leifka, die sich beim evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt mit Wirtschafts- und Menschenrechtsfragen beschäftigt. Vor der Sendung habe ich sie gefragt, wie der Alltag zum Beispiel von asiatischen Näherinnen aussieht.
Also der Alltag von den Näherinnen ist ganz häufig so, dass die Menschen ganz früh zur Arbeit gehen. Sie arbeiten dann in Fabriken mit vielen hundert anderen Menschen, haben sehr wenig Platz. Die hygienischen Zustände und auch die Belüftung ist ganz häufig schlecht. Dann kommt es noch hinzu, dass die Arbeiterinnen und die Näherinnen insbesondere auch häufig mit Färbungen oder Chemikalien hantieren müssen, die sie krank machen, weil da giftige Chemikalien zum Einsatz kommen. Und ganz oft sind einfach auch die Sicherheitsbedingungen in den Fabriken ja so unzureichend, dass es ja auch immer wieder zu diesen schlimmen Textilunglücken kommt, die auch bekannt geworden sind. Also Einstürze von Fabriken oder eben auch Brände, wo ganz viele Menschen gestorben sind, weil keine hinreichenden Notausgänge gegeben waren.
Nun sind ja gefährliche Arbeitsbedingungen auch in anderen Produktionsbereichen üblich, wo mehr Männer arbeiten, sagen wir mal beim Abbau von Rohstoffen. Haben Frauen darüber hinaus noch Probleme, die Männer weniger betreffen?
Also zum einen ist es so, dass gerade sozusagen in den prekärsten und am schlechtesten bezahlten Jobs am Anfang von Lieferketten Frauen überproportional vertreten sind. Also wenn man sich Feldarbeit oder eben auch vor allen Dingen die textile Produktion anschaut, dann sind Frauen gerade in diesen prekären Arbeitsfeldern noch zusätzlich von Diskriminierung betroffen. Also gerade zum Beispiel das Thema Löhne, also der Begriff Gender Pay Gap ist ja inzwischen relativ bekannt. Also dass Frauen einfach in der Regel sehr viel weniger verdienen als Männer. Und das ist natürlich sozusagen gerade in Bereichen, wo die Löhne sowieso nicht zum Überleben reichen, noch besonders problematisch. Hinzu kommt dann auch oft, also das sind auch Fälle, wo wir sozusagen als Brot für die Welt zu arbeiten, dass Frauen ja auch die Hauptlast der häuslichen Sorgearbeit tragen. Das heißt, gerade in solchen Situationen, wo sie sozusagen ein Job gar nicht reicht, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern, sind Frauen einfach ganz häufig unglaublich erschöpft und gestresst, weil sie sozusagen mehrere Jobs parallel haben müssen zu der Sorgearbeit, um überhaupt den Familienunterhalt zu sichern. Und was natürlich spezifisch in Bezug auf Frauen auch noch dazu kommt, sind eben Fälle von sexualisierter Diskriminierung oder Gewalt am Arbeitsplatz. Oder auch, wenn man sich jetzt beispielsweise die Lebensmittelherstellung, also beziehungsweise die Produktion von Früchten, die Feldarbeit anschaut, dass Frauen, die sozusagen mit giftigen Pestiziden hantieren müssen, was ja sozusagen auch leider immer noch verbreitet ist in der Landwirtschaft, dadurch natürlich Auswirkungen auf ja, ihre sexuelle und reproduktive Gesundheit haben.
Nun hilft ja Brot für die Welt, wie auch viele andere Hilfswerke und Organisationen, Frauen in Billiglohnländern schon seit vielen Jahren. Wie tun Sie das zum Beispiel?
Also es gibt ganz viele Projekte, die die Rechte von ArbeiterInnen, insbesondere von Frauen, stärken. Wir haben da ein Projekt in Osteuropa, was die Rechte von Näherinnen stärkt, also vor allen Dingen deren Vernetzung in der Region und sie sozusagen dabei unterstützt, ihre Rechte auch gegenüber Entscheidungsträgern zu artikulieren. Dann gibt es im Bereich der Landwirtschaft beispielsweise das Women on Farms Projekt in Südafrika. Das ist ja ein Land, wo auch ganz viele Südfrüchte und Wein beispielsweise herkommen, die in deutschen Supermärkten dann landen. Und auch da sind Frauen von ja sehr schlechten Zuständen in der Landwirtschaft betroffen. Und dieses Projekt fördert eben ihre Rechte, unterstützt beispielsweise die Bildung von Frauengruppen, mit denen sie dann sozusagen auch ihre wirtschaftliche Selbstbestimmtheit und auch politische Teilhabe an Entscheidungen einfordern können.
Schnäppchenpreise bei uns bedeuten häufig prekäre Arbeitsbedingungen bei den Produzentinnen und Produzenten. Damit sollte Schluss sein, finden unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil und Entwicklungsminister Gerd Müller. Sie haben ein Lieferkettengesetz entworfen, das deutsche Unternehmen verpflichtet, soziale und umweltverträgliche Standards entlang ihrer Lieferkette zu kontrollieren, also von der Rohstoffgewinnung über die Produktion und Zulieferung bis hin zum Verkauf. Nach langem Ringen und Corona-bedingter Verschiebung hat die Bundesregierung den Gesetzentwurf diese Woche auf den Weg gebracht. Ich habe Maren Leifka vom evangelischen Hilfswerk Brot für die Welt gefragt, was sie davon hält.
Also aus zivilgesellschaftlicher Perspektive ist es erstmal total, dass das Bundeskabinett jetzt eine Einigung auf den Entwurf für ein Lieferkettengesetz gefunden hat, weil Deutschland damit endlich diesem Dogma von der freiwilligen Selbstverpflichtung von Unternehmen beim Menschenrechtsschutz davon Abstand nimmt. Also bislang war es eben immer so, dass in Deutschland sehr stark argumentiert wurde, auch sozusagen von politischer Seite, dass Unternehmen ja auf freiwilliger Basis schon genug tun, um Menschenrechte zu schützen und dass man eigentlich gar keine gesetzliche Regelung braucht. Und davon nimmt man mit diesem Gesetz jetzt Abstand, weil Unternehmen eben verpflichtet werden, entlang ihrer Lieferketten Menschenrechte und auch Umweltstandards einzuhalten. Und ist zum Beispiel auch vorgesehen, dass sie ihre Beschaffungsstrategien anpassen sollen und ihre Einkaufspraktiken ändern sollen, was sehr wichtig ist, weil gerade diese Praktiken, also die sozusagen die Einkaufspolitiken von großen auftraggebenden Unternehmen in Deutschland, beispielsweise aus der Modebranche, natürlich oft auch Ursache für schlechte Arbeitsbedingungen entlang von Lieferketten sind. Also wenn große deutsche Unternehmen einfach nicht genug zahlen für Produkte oder sehr kurze Lieferfristen verlangen, dann ist es klar, dass sozusagen am anderen Ende der Lieferkette natürlich auch keine ausreichenden Löhne gezahlt werden können. Und deshalb ist sozusagen dieser Schritt total zu begrüßen und erstmal sehr wichtig.
Heißt das denn, dass mit dem neuen Lieferkettengesetz, wenn es dann im September vom Bundestag beschlossen wird, alles gut wird?
Alles gut wird damit sicherlich nicht. Und wir finden auch, dass bei diesem Gesetz noch Luft nach oben ist. Zu begrüßen ist, dass das Gesetz jetzt zwar eine Behörde vorsieht, die die Einhaltung der gesetzlichen Pflichten überprüft und die gegebenenfalls auch Bußgelder verhängt. Was sich aber nicht ändern soll, ist, dass betroffene Menschen, die jetzt beispielsweise bei einem Fabrikeinsturz, bei einem Zulieferer von einem deutschen Unternehmen geschädigt werden, dass diese Menschen dann auch einen Anspruch auf Schadensersatz bekommen, wenn ein Unternehmen seine Pflichten nach dem Gesetz verletzt hat. Und das ist unserer Meinung nach ein großes Problem, also insbesondere, dass sozusagen nicht sichergestellt ist, dass Menschen, die entlang von Lieferketten betroffen sind, eine Chance auf Entschädigung und Wiedergutmachung bekommen.
Wo sehen Sie denn Schwachpunkte bei dem Lieferkettengesetz?
Also Schwachpunkte, die wir bei diesem Gesetz noch sehen, ist zum einen, dass es erstmal nur für sehr große Unternehmen gelten soll, also ab 2023 für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und dann ab einem Jahr später für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Das bedeutet aber, dass eben viele kleinere Unternehmen, die beispielsweise auch in Risikobranchen wie dem Rohstoffhandel tätig sind, gar nicht von diesem Gesetz erfasst werden und danach auch noch nicht mal ihre menschenrechtlichen Risiken analysieren müssten.
Die Vorbehalte gegenüber jüdischen Bürgerinnen und Bürgern halten sich hartnäckig. Sie sind sogar lauter geworden und schlagen häufiger in Gewalt um als vor ein paar Jahren. Umso wichtiger ist, dass sich jüdische, christliche und andersgläubige Leute kennenlernen und Vorurteile abbauen. Darum geht es in der Woche der Brüderlichkeit, die seit satten 70 Jahren von Jüdinnen und Christen veranstaltet wird. Leonore Kratz berichtet.
Es ist eine echte Graswurzelbewegung, gegründet, als das Wort hier noch keiner kannte. Mit Aktivistinnen und Aktivisten in ganz Deutschland. Rund 80 Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit haben sich in den vergangenen 70 Jahren regional gegründet. Jedes Jahr stellen sie für die Woche der Brüderlichkeit ein umfangreiches Programm auf die Beine mit dem Ziel,
gesamtgesellschaftlich darauf aufmerksam zu machen, dass man gemeinsam gegen Antisemitismus eintreten muss. Also Antisemitismus, Rassismus ist eine Gefährdung der Gesamtgesellschaft.
Sagt Ilona Clemens, die dem Deutschen Koordinierungsrat der Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit vorsteht. Darüber hinaus veranstalten sie Bildungsreisen, Schulprojekte oder Synagogenbesuche.
Denn es ist ja leider so, dass immer noch viele Menschen in Deutschland noch keine direkte Begegnung hatten mit Jüdinnen und Juden. Und dadurch natürlich ein Vakuum entsteht, das den Boden für Vorurteile bereitet.
Die Gesellschaften für christlich-jüdische Zusammenarbeit zählen zu den ältesten Bürgerinitiativen in Deutschland. In München, Wiesbaden, Frankfurt, Stuttgart und Berlin wurden 1948-49 die ersten Einzelgesellschaften ins Leben gerufen. Und zwar nach amerikanischem Vorbild.
Die gingen auf die Initiative der amerikanischen Besatzungsbehörden zurück im Rahmen des Entnazifizierungs- und Demokratisierungsprogramms für Deutschland.
Auch die Idee zur Woche der Brüderlichkeit kommt ursprünglich aus den USA. In Deutschland wird sie seit 1952 begangen. Zum Auftakt wird jeweils eine Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen für Menschen und Initiativen, die sich für die Verständigung zwischen Christen und Juden einsetzen. Die Ouvertüre der Zauberflöte eröffnete 2019 die Woche der Brüderlichkeit in Nürnberg. Danach fiel die Eröffnungsfeier wegen Corona aus. In diesem Jahr findet sie vor leeren Rängen in Stuttgart statt. Generalsekretärin Clemens verspricht sich von der Preisverleihung eine Signalwirkung.
Wir brauchen halt Menschen, an denen sich andere orientieren können. Menschen, die aktiv sind gegen Antisemitismus, gegen Judenfeindschaft in jeder Form, sodass Menschen sehen, aha, Das ist eine Aufgabe für uns alle und deswegen verleihen wir diese Medaille.
Sollen Sie in diesem Gewühl Ihre Gebete verrichten?
Dies alles ist zum Opfer vor den Schallung. Herren bestimmt.
Der diesjährige Preisträger ist Christian Stückel, der seit mehr als 30 Jahren die Oberammergauer Passionsspiele leitet. Die hat er kräftig abgestaubt und von christlichem Antisemitismus befreit.
Also die Überlieferungen des Leidens und Sterbens Jesu hatten immer antijüdische Anteile. Und heute steht eben im Mittelpunkt der Passionsspiele der Jude Jesus. Das haben wir ihm zu verdanken. Das ist eine große Leistung.
Auf der Bühne ist er zu Hause, als einer der erfolgreichsten Regisseure Deutschlands. Christian Stückel leitet das Münchner Volkstheater, hat bei der Eröffnung der Fußball-WM in Deutschland Regie geführt und inszeniert die Oberammergauer Passionsspiele bereits zum vierten Mal. Die hat er aus ihrer verstaubten Tradition geholt, antisemitische Spuren getilgt und gesellschaftskritisch umgekrempelt. Dafür erhält er heute die Buber-Rosenzweig-Medaille in Stuttgart. Leonore Kratz stellt den Preisträger vor.
Also der Toni hat immer bei mir beim Club gespielt, der Christoph auch, aber der Christoph hat schon ein bisschen mehr Erfahrung in dem Ganzen, gell?
Christian Stückel stellt seine Hauptdarsteller vor. Graue Locken, wilde Augenbrauen, Zigarette im Mundwinkel. Der 59-jährige Oberammergauer scheint alle persönlich zu kennen. Viele vom Münchner Volkstheater, wo Stückel seit fast 20 Jahren Intendant ist. Andere hat er mit seinem Castingblick im Dorf entdeckt, so wie Cengiz Görür.
Der saß mit seiner Mutter im Café, ich saß mit dem Rücken zu ihm und ich habe immer nur seine Stimme gehört. Und plötzlich drehe ich mich um und denke mir, der hat echt eine interessante Stimme und eine kräftige Stimme. Und ich habe einfach mich umgedreht und gesagt, Cengiz, geh mal schnell mit mir ins Theater. Ich muss dich mal ausprobieren. Und dann hat er gesagt, was willst du? Und dann habe ich gesagt, ja, das kannst du dir ja vorstellen. Ich will, dass du Theater spielst.
Und nun spielt Cengiz Görür den Judas als erster muslimischer Hauptdarsteller. Eine Revolution im katholischen Oberammergau, aber bei weitem nicht die erste unter Stückel. Er hat mehr Frauen auf die Bühne gebracht, hat 1990 erstmals einem Protestanten eine Hauptrolle gegeben und lässt seine Darsteller auf Hebräisch singen. Für den Spielleiter eine Selbstverständlichkeit.
Kunst kann man nicht mit dem Label Tradition dann am Alten festhalten, sondern man muss ja alles, was man tut, immer auch in die eigene Zeit hineinbringen. Und Ausgrenzung aufgrund von evangelisch, muslimisch oder so, das war mir immer fremd. Vielleicht auch deswegen, weil ich in einem Wirtshaus groß geworden bin und eigentlich der Fremde für mich immer was Spannendes war.
Eigentlich sollte Christian Stückel als ältester Sohn das Wirtshaus übernehmen, aber er weiß schon mit 15 Jahren, ich will die Passionsspiele leiten. Er gründet seine eigene Theatergruppe und macht eine Ausbildung zum Holzbildhauer, wie alle Leiter der Passionsspiele. Und dann hat er Glück.
Da kam irgendwann ein Münchner Journalist aufs Land raus und hat abends ein Plakat von mir gesehen, wo ich den Sommernachtstraum von Shakespeare gemacht habe. Und hinterher kam er zu mir und hat gesagt, was machen Sie eigentlich beruflich? Dann habe ich gesagt, ja, Bildhauer. Und dann hat er gesagt, Sie gehören ans Theater. Dann sage ich, ja, das denke ich auch, aber ich weiß nicht, wie es da hingeht.
Der Journalist empfiehlt Stückel an den Münchner Kammerspielen. Dort wird er Regieassistent. 2 Jahre später, mit 24, der jüngste Leiter in der Geschichte der Oberammergauer Passionsspiele. Von Anfang an treibt ihn die Rolle der Juden im Passionsspiel um. Er habe schon als Kind gespürt, dass sein Opa beim Thema Antisemitismus komisch reagiert.
Man sagt aber, die Juden haben unseren Gott umgebracht. Und irgendwann bin ich draufgekommen und habe gesagt, das stimmt alles nicht.
Als Spielleiter hat Stückel den Text vom christlichen Antisemitismus befreit. Er tauscht sich mit Jüdinnen und Juden aus und fährt mit seinen Hauptdarstellern nach Israel. Für sein Engagement erhält er die diesjährige Buber-Rosenzweig-Medaille. Über die freut er sich, aber...
Mit so einem Preis hat man ja nicht irgendwie ein Ziel erreicht, sondern wir merken ja gerade, der Antisemitismus kommt wieder auf. An dem Zeitpunkt, wo man gerade ist, ist das eine Auszeichnung, wo man sagt, es wird gesehen, was man macht. Aber das Wichtige ist, dass man sich so eine Auszeichnung dazu hernimmt, zu sagen, und jetzt müssen wir weiterarbeiten. Also wir müssen einfach auf Verständigung und das nicht nur mit Juden, sondern auch mit Muslimen und allen anderen.
Weitermachen gegen Ausgrenzung. Davon werden die nächsten Passionsspiele, die wegen Corona auf 2022 verschoben wurden, mit Sicherheit wieder geprägt sein.
1911 sah die Welt für Frauen düster aus. In der Öffentlichkeit hatten sie nichts zu melden, sie durften weder wählen noch sich wählen lassen und wurden als Arbeiterinnen ausgebeutet. Das wollten viele nicht mehr hinnehmen. Im März protestierten Frauen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich, Ungarn und Dänemark und forderten das Wahlrecht, höhere Löhne und ein Ende der Diskriminierung. Der Weltfrauentag war geboren. 110 Jahre später feiern wir ihn morgen wieder. Denn obwohl sich einiges verbessert hat, sind viele Forderungen immer noch unerfüllt geblieben. Sophie Rebmann kommentiert.
Frauentag. Ich kann das nicht mehr hören.
Wieso müssen wir jedes Jahr auf Missstände aufmerksam machen, die doch schon seit Jahrzehnten bekannt sind? Dass Frauen immer noch 20% weniger verdienen als Männer. Dass sie am stärksten von Altersarmut betroffen sind. Frauen, die heute im Rentenalter sind, erhalten im Schnitt nur halb so viel Rente wie die Männer in dem Alter. Nicht erstaunlich also, dass 60% der Frauen deshalb Angst vor Altersarmut haben. Dabei sind sie es, die Pflegearbeit leisten und Jobs machen, die systemrelevant sind, dafür aber keinen Lohn bekommen oder zu wenig, um fürs Alter vorzusorgen. Ein Skandal. Aber auch an Skandale scheint man sich zu gewöhnen. In der Pandemie haben wir das gemerkt, ein paar Wochen lang an der Kasse nett gedankt, auf dem Balkon für die Pflegerinnen geklatscht, eine kleine Prämie gezahlt. Jetzt geht es weiter, als wäre nichts gewesen. Daran ändert auch ein Frauentag nichts. Dass sich nichts ändert, liegt an den Männern. Denn wie kann es sein, dass sie nur andere Männer befördern? Wie kann es sein, dass sie andere Männer nicht zurechtweisen, wenn die sexistische Witze reißen? Und wie kann es sein, dass den Kommentar zum Frauentag eine Frau halten muss, weil Männer sich nicht über diese Missstände aufregen? Eine gleichberechtigte Gesellschaft, das kann doch nicht auch noch ausschließlich eine Frauenaufgabe sein. Dass sich nichts ändert, liegt aber auch an uns Frauen. Immer noch übernehmen viele Frauen den Haushalt, auch die ganz Jungen, obwohl sie genauso viel arbeiten wie ihre Partner. Immer noch kümmern sich viel zu wenige Frauen um ihre Rentenvorsorge. Und immer noch erziehen Mütter und Väter ihre Söhne dazu, dass Hausarbeit nicht ihr Job ist. Den Haushalt kann man mal ignorieren, ein Kind oder pflegebedürftige Eltern nicht. Dass sich nichts ändert, liegt also auch daran, dass diejenigen, die gerade am härtesten schuften, die Mütter und Pflegerinnen, einfach keine Zeit dafür haben, sich auch noch für Änderungen einzusetzen. Es liegt an uns, für sie einzutreten. Wir, Frauen und Männer, müssen den Frauentag wieder zu dem machen, was er ursprünglich war. Ein Protesttag.
Der Kommentar von Sophie Rebmann war das zum Internationalen Frauentag morgen. Immer mehr Kinder und Jugendliche sind auf psychotherapeutische Hilfe angewiesen. Das liegt nicht nur an der Pandemie, die das Problem verschärft haben dürfte, sondern die Zahl der jungen Patientinnen und Patienten in diesem Bereich hat sich bereits in den letzten 11 Jahren erhöht, und zwar auf mehr als das Doppelte. Das hat die Barmer Krankenkasse für 2019 bei ihren Versicherten herausgefunden und die Zahlen auf alle Kinder und jungen Leute hochgerechnet. Vor der Sendung habe ich mit dem Studienleiter Professor Joachim Setschini aus Heidelberg gesprochen. Herr Setschini, was bedeutet denn diese Erhöhung prozentual? Wie hoch ist der Anteil der Kinder und jungen Leute, die psychotherapeutisch behandelt werden?
Nun, im Jahre 2009 waren das ungefähr 2% aller Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und das hat sich bis zum Jahre 2019 etwas mehr als verdoppelt auf 4,13%. Das sind 104% Steigerung in diesem Zeitraum.
Das ist ja ganz schön viel. Woran leiden denn diese Kinder und Jugendlichen und auch jungen Erwachsenen am häufigsten?
Die häufigsten Gründe, eine solche psychotherapeutische Betreuung einzuleiten, sind Depression. Das ist insbesondere bei den Mädchen und jungen Frauen der Fall. Es sind Angststörungen, das ist auch wiederum bei den jungen Mädchen und Frauen der Fall. Und sind emotionale Störungen des Kindesalters. Das ist insbesondere bei den Jungen im Alter so um 10, 11 Jahre der Fall.
Und was vermuten Sie für Hintergründe, auch was diese spezifischen Unterschiede betrifft?
Nun, einmal hat das natürlich etwas mit dem Alter zu tun. In verschiedenen Altersstufen treten auch unterschiedliche Probleme auf. Aber insbesondere, wenn es um das Thema Reaktionen auf schwere Belastungen ausgeht, was auch ein wichtiges Thema ist, da spielen Dinge wie Trauer, Trennung der Eltern, Stress im Freundeskreis, Mobbing, vielleicht auch Cybermobbing eine Rolle. Während bei den eher kindlichen Störungen, da gibt es Themen wie Geschwisterrivalitäten, Phobien. Und man kann natürlich schon sagen, das hat auch vieles mit dem häuslichen Umfeld zu tun. Und das sind ja auch Themen, die uns jetzt in der Pandemie besonders berühren.
Diese Zunahme an psychischen Problemen ist vermutlich nicht so eindeutig zu erklären. Was meinen Sie, sind denn Kinder und Jugendliche stärker belastet als früher oder haben sie weniger gelernt, mit normalen Lebensbelastungen umzugehen?
Nun, zunächst muss man sagen, dass man davon ausgehen kann, dass immer mehr auch in den Blickwinkel und in den Fokus geraten ist. Kinder- und Jugendärzte, aber auch Hausärzte schauen stärker hin Und das führt dann auch oft zu dem Ratschlag, eine psychotherapeutische Behandlung einzuleiten. Also auf der einen Seite ist jetzt mehr Entstigmatisierung und man schaut genauer hin. Das ist auch sehr gut, das ist eine gute Entwicklung. Des Weiteren, seit einer Reform der Psychotherapie-Richtlinie im Jahre 2017 gibt es auch mehr niedrigschwelligere Angebote. Das heißt, die Möglichkeit, so eine Beratung auch relativ schnell in Anspruch zu nehmen und eine solche Behandlung, die sind besser geworden. Und das andere ist natürlich, dass wir in einer doch komplexer werdenden Gesellschaft und Belastungen von Familien, die vielleicht ihre Kinder nicht immer so unterstützen können, wie sie unterstützt werden sollten. Das führt alles dazu, dass es mehr Belastungen gibt. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist jetzt aber meine private Interpretation, dass die jungen Menschen labiler geworden sind, aber sie leben halt in einer Welt, die auch komplizierter geworden ist und wo es mehr Belastungen auf sie zukommen.
Was sind denn aus Ihrer Sicht die wirkungsvollsten Strategien, um Kindern und Jugendlichen mit psychischen Problemen zu helfen?
Nun, das Erste ist natürlich, dass Eltern und Umgebung, Verwandte, Freunde darauf aufmerksam werden, dass ein Kind oder ein Jugendlicher Unterstützung braucht. Das Zweite ist, sich auch Rat zu holen, vielleicht beim Hausarzt, beim Kinder- und Jugendarzt und dann auch das auch konkret anzusprechen. Mir sind hier Dinge aufgefallen, wo können wir uns Rat holen und wo können wir auch eine therapeutische Unterstützung bekommen.
Und wie müsste eine gute Prävention aussehen, damit die Zahlen hilfsbedürftiger junger Menschen gar nicht erst steigt?
Ja, meine persönliche Meinung dazu ist, dass das familiäre Umfeld und die Schule offen damit umgehen sollte und jungen Menschen schon früh den Rat gibt, sich auch Hilfe zu suchen.
Das Jugendhaus ist zu, Treffen zu Hause sind ansteckungsverdächtig und wenn im Freien mal mehr als zwei Jugendliche zusammenstehen, gibt es regelmäßig Ärger mit der Polizei. Die Corona-Regeln sind für Jugendliche besonders hart, zumal sie auf die pubertären Schwierigkeiten noch obendrauf kommen. In Kehl haben sich Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter etwas einfallen lassen. Das Haus der Jugend to go, eine Jugendlounge auf vier Rädern. Christine Wenstra stellt sie vor.
Ein blau-weißer Bus rollt auf den Schulhof der Albert-Schweitzer-Schule. Es ist der Transporter des Kehler Haus der Jugend. Kaum steht das Gefährt, springt Sozialarbeiter Alex Neumann raus. Er öffnet die Tür zum Laderaum, hinter der es ungewöhnlich glitzert und blinkt. Das Fahrzeug hat eine ziemliche Verwandlung durchgemacht.
Wir haben hier einen ausrangierten Teppich, kleine Etagere mit Süßigkeiten, eine Discokugel mit Batterie betrieben. Kleine Marienkäfer, die leuchten, wenn es die Dämmerung kommt, an der Lichterkette. Wir haben eine Bluetooth-Box, diverse kleine Kartenspiele, Würfel und zwei außergewöhnlich bequeme und gepolsterte Sessel.
Alex Neumann ist zusammen mit Kollegin Andrea Neuzler unterwegs. Seit das Haus der Jugend quasi geschlossen ist, fahren Sozialarbeiter mit insgesamt drei Bussen an Plätze, wo sich Jugendliche aufhalten. Über Social Media werden sie gebucht, vor allem über Instagram.
Haus der Jugend 694, da werden wir gebucht, haben auf die ganz schnelle Art dann gleich 150 Abonnenten gehabt. Wir drängen uns nicht auf. Wir warten, bis wir angefragt werden und sind uns dann auch gewiss, dass sie uns tatsächlich auch wollen.
Für den Nachmittag haben Stammkunden reserviert. Resan, Maggie und Mike stehen pünktlich um 15 Uhr auf der Matte. Resan Almas.
Ich finde es einfach nicht nur so cool, es ist auch praktisch, weil es ja auf vier Rädern ist. Und das ist schon so eine gute Idee, die mir gefällt.
Zu zweit dürfen sie mit Mundschutz im Auto sitzen, Karten spielen oder in Zeitschriften blättern. Maggie schnappt sich einen der Strandstühle vor der Tür. Die drei sind froh, dass die Sozialarbeiter da sind. Denn wenn sie sonst auf der Straße mit Freunden unterwegs sind, gibt das schnell Ärger.
Ja, das ist gerade zur Zeit ein Problem wegen der Polizei und sowas. Weil es ja nur zwei Haushalte zusammen sein dürfen.
Zum Beispiel letztens war auch ein Vorfall mit der Polizei. Und dann hat Alex auch so gut wie es geht versucht zu helfen. Hat Paragraphen, ich sag mal, rausgehauen und hat uns dann auch sehr gut dabei unterstützt und geholfen.
Wir können einfach alle miteinander Zeit verbringen. Wir kriegen gratis Getränke und einfach eine kleine Absicherung, dass auch Erwachsene dabei sind.
Die Sozialarbeiter vermitteln und sie versuchen, die Jugendlichen für die Infektionsschutzregeln zu sensibilisieren. Vor allem wollen sie aber den Kontakt halten und bei all den Problemen beraten, die man mit 15 eben sonst so hat. Andrea Neuzler.
Wie war die Themen, wo sie hin oder
Alkohol trinken, wie ist das? Und Beziehungsthemen. Ausbildung, Schule ist auch immer mal wieder mit dabei. Alles. Also nicht nur Corona.
Und das war der SWR1 Sonntagmorgen mit Nela Fichtner. Ich wünsche Ihnen einen schönen, entspannten Sonntag.